Diese Predigt, die ich heute Morgen hier halten möchte, die hat eine Vorgeschichte. Und ich komme nicht drum rum, ich muss mit dieser Vorgeschichte beginnen. Wie die meisten ja wissen, ist die Predigtreihe, in der wir uns jetzt gerade befinden, Klaus hat es vorhin schon angedeutet, die Predigtreihe über das Buch Jeremia, ja so gestaltet, dass die Haus- und Bibelkreise eingeladen sind, in der vorausgehenden Woche schon diesen Predigttext aufzunehmen. Dazu haben wir einen Stundenentwurf jeweils vorbereitet, der diese Gruppen begleitet. So am Ausgang hinten steht ein Tisch zwischen den beiden Ausgängen und dort liegt dieser Stundenentwurf auch für die nächste Woche. Liegt er aus. Man kann ihn dort mitnehmen. Die Hauskreisleiter haben ihn schon per Mail zubekommen und vielleicht haben das einige Hauskreisteilnehmer sogar schon gelesen. Also Gruppen, die an dieser Themenreihe teilnehmen, haben in der letzten Woche dann festgestellt, der Stundenentwurf für den heutigen Sonntag, Lothar, da musst du dich vertan haben. Du hast ja mit Kapitel 2 angefangen, aber das ist doch gar nicht das Thema, was wir heute an diesem Sonntag haben. Ich will nochmal sagen, das ist kein Versehen. Damit zu beginnen, das ist einfach notwendig, meine ich zumindest. Das ist notwendig, um die Grundsituation zu verstehen, in die Gott durch Jeremia hineinsprechen lässt. Und in den Gruppen, die ich in der Woche dann geleitet habe, habe ich fast penetrant darauf aufmerksam gemacht, dass Gott sich durch das Verhalten des Volkes Israel in seiner Ehre gekränkt fühlte. In seiner Ehre gekränkt. Und als Vergleich greift er immer wieder das Bild eines Ehepaares auf. Ein Ehepaar, das hatte sich doch eigentlich die Treue zugesagt. Doch das wurde, so beschreibt Gott, von den Israeliten einseitig, anhaltend und öffentlich immer wieder gebrochen. So lässt er beispielsweise sagen in Jeremia 2, Vers 23 und folgende: Wie könnt ihr, also das Volk Israel, behaupten, das stimmt nicht. Wir haben nichts Böses getan. Wir sind nie anderen Göttern nachgelaufen. Mach dir doch klar, was du in den Tälern getrieben hast. Führe dir doch dein Unrecht vor Augen. Wie eine junge Kamelstute benehmt ihr euch, die wie toll hierhin und dorthin rennt. Wie eine wilde Eselin, die in der Brunstzeit, die an der Freiheit der Steppe gewöhnt ist. Sie schnappt vor lauter Gier nach Luft und ist gar nicht zu halten. Und die Hengste, die brauchen gar nicht lange nach ihr zu suchen, denn sie ist brünstig und sie lässt sich gerne finden. Ja. So eine drastische Beschreibung, oder? So empfindet Gott, wenn er auf das Volk Israel schaut. Und dann gibt es aber auch in dem Volk Israel so ganz, so, Gott sagt, so halbherzige Wendungen, so fromme Worte, Worte, denen keine Taten folgen. Und die sind, so schreibt Gott, sie sind so etwas wie: Ihr schaut mich an und ich sehe, ihr belügt mich. So eine Heuchelei. Du, das macht das Ganze nur noch schlimmer, sagt er. Gott ist also zutiefst gekränkt, verletzt. Ich glaube, wir können das nachspüren. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, was hat denn das mit uns heute hier zu tun? Das sind von Götterstatuen die Rede, wenn man dieses Kapitel liest. Aber, also, tut mir leid, Lothar, du hast dich irgendwie vertan. Ich habe hier bei mir in der Wohnung keinen Götteraltar stehen. Auch nicht, wenn du kommen würdest und die Schrankwand aufmachen vom Wohnzimmer. Da steht auch keiner dran. Aber ist das wirklich so, dass wir keine Götter verehren, die auch anderer Art sind, womöglich? Haben nicht unsere Götter, nein, fiktive Frage, ich glaube, unsere Götter haben, die wir haben, die haben manchmal nur andere Formen, und Inhalte. Das kann gewiss Hinduismus, Buddhismus oder Islam sein. Also Religionen, die sich klar von Jesus Christus als dem Sohn Gottes und Retter distanzieren. Es könnte auch Okkultismus und Magie sein. Aber die Götter heute und ihre Altäre, die haben auch eine andere Gestalt. Ich habe mal versucht, so eine Definition zu finden. Was ist das denn überhaupt, ein Gott? Ein Gott im Leben ist alles, was uns innerlich so in Besitz nimmt, dass sich unser Wesen, unsere Identität, also bereit ist, sich ganz daraufhin auszurichten. Ein Gott im Leben ist alles, was uns innerlich so in Besitz nimmt, dass sich unser Wesen, unsere Identität bereit ist, daraufhin auszurichten, zu verändern, dahin zu orientieren. Unsere Götter, die lauten vielleicht Geld. Das Bestreben danach, alles auszurichten, eine ganz dominierende Absicherung zu haben. Wenn ich einmal alt werde, dann muss ich das doch alles haben. Vielleicht auch dahin die Veränderung, dass wir bereit sind, Ehrlichkeit zu verlassen, wenn es um Geld geht. Dazu muss man nicht nur Investmentbanker sein. Unterhalb der 500 Millionen kann man das auch. Jedes Jahr, beim Finanzamt und ansonsten. Unser Gott kann aber vielleicht auch Egoismus sein. Wir drücken das ja heute etwas vornehmer aus. Bei uns heißt das heutzutage die ganzheitliche Selbstverwirklichung. Ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit hier ein ganz starker Götteraltar ist, dem wir in unserer Gesellschaft viel opfern. Es zählt doch zum Schluss wirklich nur, was mir nützt, oder? Schauen wir doch mal, wie pervers unsere Gesellschaft da manchmal geworden ist. Wir fragen sogar, wenn es um Kinder geht, nach dem Kosten- und Nutzenfaktor. Wie pervers, ne? Willst du aufgerechnet werden? Wie viel Euro du wert bist? Unsere Götter können aber auch sein Süchte, Drogen, Alkohol, Sexsucht oder Spielsucht. Süchte. Neulich hatte ich eine Familie, woanders, deswegen kann ich das erzählen. Da war die Sucht so weit, da hat das Kind den Vater ausgeraubt und das Geld ausgegeben. Merkt ihr, was da gebrochen wird? Alles fixiert darauf, ich brauche nur diese Droge. Sucht, sie verändert mich. Dem opfere ich alles. Oder Machtstreben. Da ist jemand gefunden worden. Alles klar. Ne? Nicht in 2,50 Euro aufzurechnen, ein Kind. Ne? Machtstreben. Das ist manchmal auch so ein Gott. Es gilt nur etwas, der eine berufliche Karriere gemacht hat. Und manchmal ist das Machtstreben ja so weit, was opfere ich dort? Manchmal gehen richtig Familien kaputt daran. Wissenschaftsgläubigkeit kam auch aus einer Gruppe zurück. Ja, das kann auch manchmal ein Gott sein. Wissenschaftsgläubigkeit. Hier, Dillenburg hat ja 2 Kreisverkehre. Ähm, Es gab eine Zeit, mein Bruder hat das studiert in dem Rahmen, und er sagte, die Wissenschaft sagte, in Deutschland funktionieren keine Kreisverkehre. Es geht nur mit Ampelanlagen. Und Studenten haben das über 2 Generationen abzunicken gehabt. Das ist so. Mittlerweile haben es die Dillenburger auch gelernt, es geht auch anders. Obwohl ich immer mal wieder ein Hubkonzert da vorne höre. Das gebe ich ja zu. Ja? Also das ist auch relativ. Und ich muss mich immer wieder fragen, wo ist es etwas, was ich dann in meinem Leben opfere dafür? Fixiere ich da alles daraufhin aus? Verändert es mich so, dass es dominant auf mich wird? Übernehme ich das einfach? Da wird es mir zum Gott. Ich weiß nicht, ist keiner dieser Bereiche, vielleicht die ich angesprochen habe oder andere, so stark in deinem Leben, dass er nicht gerade anfängt oder dabei ist, eine Macht auf dich auszuüben? Dass er dich verändern möchte? Vielleicht ist es nicht der Kreisverkehr. Vielleicht sind es ja die anderen Dinge, die ich vorher genannt habe. Was macht das mit dir und mit mir? Also ich spüre das immer wieder, dass da Mächte sind, die da ran wollen und mich beeinflussen möchten. Und dem richtig Raum gegeben, das ist ein Verhalten, das letztendlich dem lebendigen Gott zutiefst verletzt. Er leidet darunter. Kehrt um, bitte wenden, lässt er darum Jeremia ausrufen. Nicht nur damals, sondern eigentlich sagt er das uns auch heute in diesem Gottesdienst. Bitte wenden. Kehr um. Ich weiß, so eine Botschaft, die ist zunächst mal unangenehm. Man möchte lieber auf Distanz bleiben. Ihr habt ja gesehen, es lagen so ausgeteilt hier in dem Raum verteilt 30, 40 Zettel mit reservierten Plätzen. Ja? Habt ihr gelesen? Habt ihr gesehen? Reserviert für Menschen, die Buße tun möchten. Ich weiß nicht, wie viele da waren, die das gesehen haben, sagen, oh ja, da will ich hin. Da muss ich mich draufsetzen, auf dem Platz. Das ist meiner. Ich habe vorhin mal so ein bisschen reingeguckt. Auch als ihr reinkamt, vorher schon. Habe ich immer wieder erlebt, da haben sich Leute gesehen und dann daneben gesetzt. Ich habe auch gesehen, wie Leute den Zettel nahmen und einen Platz weiterlegten. Das ist irgendwie unangenehm, ne? Sich als jemand zu outen bei diesem Thema. Ich lese uns mal im Bibeltext aus dem Jeremia-Buch, der aus damaliger Sicht weit in die Zukunft blickt. Jeremia, muss ich ehrlicherweise sagen, weder er noch das Volk Israel hat das zu seinen Lebzeiten so erlebt. Aber dieses Bibelwort, das beschreibt Gottes Sicht, was eine ehrliche Wende zu Gott, eine Umkehr zu dem lebendigen Gott ist. Und man nennt diesen Bibeltext, den ich jetzt gleich lese, man nennt ihn ein Bußgebet. Ein Bußgebet. Ich lese Jeremia 3, Vers 21 und folgende. Hört ihr die Schreie auf den kahlen Hügeln? Die Israeliten weinen und flehen um Gnade, denn sie sind in die Irre gegangen und haben mich, den Herrn, ihren lebendigen Gott, vergessen. Kehrt um zu mir, ihr Kinder, die ihr von mir weggelaufen seid. Ich will euch von eurer Untreue heilen. Und dann, ja, wir kommen zu dir, o Herr, denn nur du bist unser Gott. Es ist wahr, die Götter, zu denen wir auf den Hügeln laut geschrien haben, helfen uns nicht. Nur bei dir, Herr, dem Gott Israels, finden wir Rettung. Wir haben diesem schrecklichen Gott Baal gedient und ihm alles hergegeben, was wir seit Generationen mühsam erworben haben. Unseren ganzen Besitz, unsere Schafe und Rinder, ja sogar unsere Söhne und Töchter haben wir ihm geopfert. Und nun liegen wir am Boden und schämen uns. Welche Schande! Wir haben gegen dich, den Herrn, unseren Gott, gesündigt. Wir und unsere Vorfahren von jeher bis heute. Wir haben nicht auf dich gehört, Herr, unser Gott. Soweit der Bibeltext. Also es wird eine Zeit kommen, so darf Jeremia verkünden, in der Israel aus der selbstgewählten Gottesferne aufwachen wird. Und dann werden sie den Scherbenhaufen in ihrem Leben erkennen. Und das ist eine bittere Selbsterkenntnis. Eine bittere Selbsterkenntnis. Was hat uns nur dazu verleitet, Gottes liebgemeinte Prägung in unserem Leben so zu verlassen? So zu missachten. In meinem Dienst als Pastor begegne ich immer wieder Menschen, die mit ähnlichen Worten eine Entwicklung in ihrem Leben beschreiben. Der scheinbar goldene Weg, den sie eingeschlagen haben, vielleicht zunächst unreflektiert, führte er ein wenig weg von Gott, führte auch über Höhen, aber hatte Windungen. Und dann führt er zum Abgrund. Und am Rande dieses Abgrunds angekommen, dann fließen dann die Tränen. Alles verloren. Kein Weg mehr zurück. Ja, das höre ich öfters. Und menschlich gesehen, muss ich sagen, hast du sogar recht. Das ist nachvollziehbar für mich. Weißt du, aber heute Morgen, als du durch diese Eingangstür vorne am Haus gekommen bist, da bist du neben den Fußmatten an einer Bodenfliese vorbeigelaufen. Hast du gelesen, was darauf steht? Was bei den Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott möglich. Weißt du, und das will ich nicht nur beziehen auf Bausteine Erden, auf große Räume oder sowas, sondern das hat was mit meinem und hat was mit deinem Leben zu tun. Was bei den Menschen nicht möglich ist, bei Gott ist es möglich. Oder wie heißt das hier in Vers 22, Jeremia 3? Kehre um zu mir, lässt Gott sagen. Ich will euch von eurer Untreue heilen. Heilen. Wie ist das? Das Thema ist hier ja Lebenskorrektur. Ist das vielleicht auch dein Thema? Lebenskorrektur nach dem Willen Gottes? Und dann redet, lässt Gott Jeremia reden von Heilung. Ist das auch eine Sehnsucht bei dir, heil werden, befreit zu werden von dem, was dich so drückt? Buße, so sagt Martin Luther, Buße ist ein fröhliches Ding. Ein fröhliches Ding. Eigentlich hat er ja recht, wenn man das vom Ende her betrachtet. Es führt, das ist Buße, es führt in die Gemeinschaft zu Gott zurück und ordnet ein Leben neu. Buße lässt also sozusagen auch Lasten des Lebens zurück. Doch der Weg der Buße, die Schritte der Buße, der echten Lebenserneuerung, die immer wieder auch kommen, das sind einzelne Schritte, die nicht übersprungen werden dürfen. Und diese Schritte, die sind uns manchmal schwer. Ich sprach schon von der Einsicht des verkehrten Weges durch eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und hier heißt es im Text, unser Handeln war Betrug an uns selbst. Unser Handeln war Betrug an uns selbst. Das ist das Resümee. Und ich finde, da gehört schon ganz viel Reflexion dazu, bevor Menschen zu dieser Aussage kommen. Weißt du, ich habe mich selbst betrogen. Bist du vielleicht heute Morgen oder in diesen Wochen bei dieser Erkenntnis auch angekommen? Und wenn du da nicht nur bei dir stehen bleibst, sondern dies in der Gegenwart Gottes aussprichst, dann bist du auf einem ersten Schritt in diesem Bußvorgang. Ein erster Schritt. Dann erfolgt ein zweiter. Es ist das Bekennen der Schuld. Nicht nur ich habe an mir, sondern Herr, ich habe auch an dir. Hier heißt es in unserem Text, wir haben gesündigt, wider den Herrn, unseren Gott. Ja, sag mal, ist das denn eigentlich noch ein Thema bei dir und bei mir, bei uns? Oder sind wir schon so fromm, dass das gar nicht mehr vorkommt in unserem Vokabular? Sind wir schon so abgedriftet, abgehoben? Vielleicht müssten wir ehrlicher sagen, du, ich habe dich nur gesündigt, lass mich es doch genauer sagen. Ich habe lang und anhaltend gesündigt wider dich, immer und immer wieder. Und deswegen bin ich in dieser Situation, dass ich so verrannt bin im Leben. Mir hilft immer wieder ein Bibelwort aus dem ersten Johannesbrief. Mir hilft es immer wieder. Ich will es auch gerne dir weitergeben. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, dieser Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und als Sünden ist hier das zu bezeichnen, wo ich Wege eingeschlagen habe im Leben, von denen, wenn ich nur einen Moment nach innen hinein höre, ich eine Stimme empfange, die sagt, du, das ist nicht richtig. Christen, so sagt Jesus Christus einmal im Johannesevangelium, den gebe ich den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes, er hat den Auftrag, dir die Wahrheit zu sagen. Und das ist die Stimme in dir, wenn du Christ bist. Die meldet sich. Vielleicht nur leise. Aber die meldet sich in dir und sagt, du, das ist nicht richtig. Das meint Johannes in seinem ersten Brief, wenn er von Sünde redet. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist biblisch gesehen nicht zu unterschätzen, dass es wirklich benannt werden will, was falsch ist. Genau davon spricht nämlich Johannes. Bild ist so, die stehen in einer Reihe. Der eine tritt nach vorne und sagt, ich habe was zu sagen. Das ist hier aufgenommen, das steht dahinter. Es benennen, aus der Verborgenheit herausbringen, in die Öffentlichkeit der Gegenwart Gottes stellen. Namentlich genannte Sünde verliert die Macht des Geheimnisvollen. Ich glaube, es tut so gut, sich gerade an dieser Stelle lieber enger an das Wort Gottes zu halten, als weiter wegzubleiben davon. Weil es um kein Firlefanz geht. Weil es darum geht, dass wir Vergebung empfangen können. Weißt du, such dir einen Seelsorger, such dir ein Gegenüber, vor dem du das auch so konkret benennen kannst. Das, was dich von Gott wegführte. Nenn es gemeinsam mit ihm, nenn es beim Namen. Und dann, da war ich jetzt bei Schritt 2. Dann sagen wir, ja, okay, dann ist aber dieser Vorgang von Buße abgeschlossen, oder? Weit gefehlt. Buße, Buße ist nicht nur etwas, was zurückschaut in Frage, was war in meinem Leben? Und ich bringe es bis jetzt auf den Punkt. Und bekomme die Vergebung. Buße stellt auch im Angesicht Gottes die Frage nach der Zukunft. Wie geht es weiter? Gott veranlasst das sogar zu einer zweiten Rede, die sich jetzt hieran anschließt. Und dabei stellt Gott Forderungen. Ich lese mal gleich weiter, Kapitel 4. Wenn du umkehrst, Israel, dann darfst du zu mir zurückkommen. Und wenn du deine abscheulichen Götzen wegschaffst, dann sollst du bei mir wieder Geborgenheit finden. Wenn du beim Schwören sagst, so gewiss der Herr lebt, und dabei ehrlich und rechtschaffen bist und zu deinem Wort stehst, dann werden auch die anderen Völker von mir Glück und Segen erwarten und werden stolz sein, mich zu kennen. Das sagt der Herr zum Volk von Juda und Jerusalem. Fügt neuen Boden. Werft eure gute Saat nicht unter die Dornen. Reinigt euren Geist und euer Herz vor dem Herrn, sonst wird mein Zorn über eure Sünden entbrennen wie ein Feuer, das niemand löschen kann. Also trenne dich von dem, was dich zur Sünde verleitet hat. Vers 1. Ich habe vor etlichen Jahren mal über 1,5 Jahre in der Drogenarbeit gearbeitet. Dort habe ich gelernt, wie elementar wichtig es ist, dass Leute, die clean werden wollen, nicht nur einen Entzug machen, sondern dann auf Haschisch umsteigen. Nee. Sondern, dass sie wirklich die Drogen sein lassen müssen. Auch nicht wieder bei klein anfangen. Übertragen. Von dem, was uns den Anlass zum Sündigen gibt, sollten wir uns trennen. Von dem, was uns den Anlass gibt, dass da ein neuer Gott in uns wächst, sollten wir uns trennen. An diesem Schritt prüft Gott sozusagen unsere Ernsthaftigkeit, so heißt das hier. Da ist mal versuchen, konkreter zu fassen. Eine Liebschaft neben der Ehe ist im Zusammenhang der Buße darum zu beenden, weil Gott das gesagt hat. Und nicht nur in ein gelegentlich privat geführtes Abendessen zu überführen. Das lass sein. Das wird nicht. Und das kannst du übertragen auf andere Bereiche. Aber dann, so sagt Gott, das sagt er von sich, dann gehst du diesen Weg ohne mich. Zur Buße gehört darum die aufrichtige, auch Absichtserklärung meinerseits. Ich will in den liebevoll gemeinten und gestalteten Ordnungen Gottes, die gut sind für mein Leben und für das Leben untereinander, ich will auch darin leben. Ich weiß wohl, Lothar, ich weiß wohl, das mag bei dir anders sein, ich weiß wohl, dass ich das nicht immer kann, auch wenn ich das möchte. Aber das ist etwas grundsätzlich anderes, als wie wir anfangs hatten. Ich schaue das mein Gegenüber an und ich lüge ihm ins Gesicht. Als eine Heuchelei. Auf Heuchelei liegt kein Segen. Doch was Gott hier sieht, eine von Herzen kommende Veränderung im Leben, in der wirklichen Absicht, in Gottes Spuren laufen zu wollen, das will Gott, so sagt er hier zu, und das nehmt mit, das will Gott mit seiner Kraft unterstützen. Und in dieser nach vorwärts ausgerichteten Bereich der Buße, da höre ich das, was er in Vers 4, hier sage ich das zum Abschluss, sagt: pflügt neuen Boden, werft eure gute Saat nicht unter die Dornen. Von Gottes Seite her zielt Buße nicht auf etwas wie ein ausgebessertes Leben vor ihm. Das fällt uns immer so schwer, wieder zu denken. Der ist nicht nur der Flickenteppich, um den er sich bemüht. Im Gegenteil, beschreibt hier, pflügt Neues, also geht auf neues Land. Das ist etwas wie wieder starten dürfen in erster Klasse, privilegiert zu sein. Klar, wir bringen, du und ich, wir bringen unsere Lebensarten mit. Das ist so, ja. Aber ich darf mich wieder ganz neu an diese Kraft, an diese Zusage Christi anknüpfen. Ich darf wieder davon nehmen, ich darf wieder davon leben wollen und können. Neutestamentlich gesprochen, dieser Geist Gottes wird dadurch wieder neu freigesetzt. Im Leben. Er kann wieder ungehindert seine Kraft entfalten, weil das, was ihn hinderte, weggenommen wurde. Und das verändert ein Leben. Das schafft neue Möglichkeiten. Und dann sagt zum Schluss Gottes Wort: Du, solch ein Vorgang verändert nicht nur dich selbst, der du zu dieser Buße kommst, das verändert auch dein Gegenüber. Das verändert auch dein Gegenüber. Das verändert deine Beziehung, in denen du lebst. Das schafft neue Möglichkeiten, wo du noch gar keine gesehen hast. Das öffnet Türen, die dir völlig fremd waren, dass es die überhaupt gibt. Ja, Martin Luther hat recht, wenn er sagt, Buße ist ein fröhlich Ding. Weil er das von seinem Ende her anschaut und von dem Gewinn sieht, der hineinkommt in dein Leben. Bitte wenden. Gottes Einladung zur Umkehr. Das Thema heute Morgen. Ist es ein Thema für dich? Der Gedanke ist ja, dass wir nicht nur Theorie darüber haben, sondern dass das in unser Leben hineinkommt. Weißt du, und dazu lade ich dich jetzt auch ein, dass das weiter in dein Leben, in mein Leben hineinkommt. Wir werden jetzt nach der Predigt einen Moment der Stille, einen Zeitraum der Stille haben. Jeder, der das möchte, kann in dieser Zeit das nochmal so für sich versuchen zusammenzufassen, was war da, was ich da gerade gehört habe. Oder auch, Herr, Ich weiß, das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Benenn ihn. Dann werden wir, lade ich ein, aufzustehen und ein Lied miteinander zu singen. Und während dieses Liedes hast du die Möglichkeit, auch nach hinten zu gehen. Hinten werden Leute stehen von unserem Segnungsteam, die du auch in diesem Moment ansprechen kannst, die du bitten kannst, dass sie dich segnen mögen, in dem Sinne, dass das wirklich in dir geschieht, dass es zu dieser Buße kommt und diesen Weg gehen kannst, dass du Gottes Kraft dazu hast. Und danach werden wir gemeinsam, lade ich ein, das feiern, was Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat. Das Mahl des Herrn. Wir haben jetzt erst eine Zeit der Stille. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich lade ein, dass wir dieses Lied miteinander singen und dass wir dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass diese Aussage wahr ist. Und dass ich das durchziehen darf durch alle Bereiche unseres Lebens. Danke, dass es nichts zu Großes und nichts zu Kleines für dich gibt, der du der Sohn Gottes bist und selbst bei der Erschaffung der Welt schon mitgewirkt hast. Und da passt auch das hinein in diese Kiste, was unser Leben betrifft. Amen.